Verehrtes Präsidium, sehr verehrtes Auditorium. Vor 165 Jahren veröffentlichte Christian Wilhelm Hufeland in Berlin seine heute noch bekannte Schrift, Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Dieses Buch erlebte von 1796 bis 1823 5 Auflagen und es ist heute noch lesenswert. Ja, ich glaube, wir fahren fort. Ich werde versuchen, eines dieser Mikrofone festzuhalten, dann wird es schon irgendwie gehen. In der Wissenschaft hat sich im Verlaufe dieser Zeit sehr vieles geändert. Es kam Neues am Wissen hinzu, viele Ansichten mussten wieder eliminiert werden, sie hielten einer Nachprüfung nicht stand. Eines aber ist geblieben, nämlich die Gedanken von Hufeland über das richtige Leben. Wie richten wir unser Leben ein, um gesund zu bleiben? Und auch hier ist die Frage des langen Lebens nicht an ein unendliches irdisches Leben gekoppelt, sondern an das Erreichen eines gewissen Lebensalters und das in Gesundheit. Nun, Hufeland fehlten aber zu seiner Zeit noch die Kriterien, denn er ist so vorgegangen, dass er von alten Menschen die Vorgeschichten, die Anamnesen sammelte und danach sah, warum sind diese Menschen alt geworden. Und das ist natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen in einem sehr komplexen Leben, in dem der Befrager immer nur einen gewissen Abschnitt sieht, nämlich den alten Menschen, und auf seine Erinnerung angewiesen ist. Und so ergaben sich natürlich auch bei größter Kritik viele Dinge, viele Gesichtspunkte, die wir heute nicht ohne weiteres wieder mehr anerkennen würden. Ein Faktum der Realität ist die Voraussagbarkeit. Wenn wir eine wissenschaftliche Erkenntnis haben und diese wissenschaftliche Erkenntnis gesichert ist, muss sie, wie eben gesagt wurde, allgemeingültig sein. Das heißt also, es müssen diese Gesetze für praktisch alle Menschen da sein und dementsprechend müssen wir auch gewisse Voraussagen machen können. Dass dies beim Menschen mit seinem komplexen Leben, mit den unterschiedlichen Charakteren, mit der unterschiedlichen Vorgeschichte, es geht schon los, ob das ein Einzelkind, ein Mehrfach, ein Geschwisterkind ist, ob die Jugend glücklich war oder nicht, das alles beeinflusst das Verhalten und letztlich auch die Gesundheit dieses Menschen. Wenn wir das erste Diapositiv uns ansehen und bitte halb hell lassen, dann sehen Sie hier, dass die Kriterien eines längeren Lebens schon gar nicht so einfach zu fassen sind. Wie können wir diese Kriterien denn auf einen Nenner bringen? Familiär genetisch, die Überprüfbarkeit ist wohl da. Und zwar, wir können hier über Generationen sehen, dass es Familien gibt, bei denen der männliche, manchmal auch der weibliche Teil, es fällt meistens auf, wenn der männliche Teil ein wesentlich längeres Leben erzielt. Die Beeinflussbarkeit ist hier allerdings gering. Umwelt- und sozialbedingt, die Überprüfbarkeit ist wiederum gut. Die Beeinflussbarkeit, darüber kann man sich streiten. Wahrscheinlich ist sie gut. Und was hier noch fehlt, und darüber wollen wir sprechen, ist das eigene Verhalten und das gemessen an unseren Immunreaktionen. Heute gibt es viele ältere Menschen. Es hat sich nämlich in der Ansicht seit Hufeland etwas geändert. Zur Zeit Hufelands gab es nur wenig ältere Menschen und wenn diese in ihrer vollen geistigen Rüstigkeit von ihren Erfahrungen erzählten, wurde ihnen zugehört und sie wurden geachtet. Heute gibt es viele ältere Menschen, auch sogar sehr alte Menschen, und die Zahl der Kinder nimmt gleichzeitig ab. Das hat sich natürlich auch auf die Bewertung, auf den Bewertungsmaßstab durch die menschliche Umgebung ausgewirkt. So haben wir heute das Paradox, dass der Einzelne wohl sehr alt werden möchte. Auch daran hat sich bei der Änderung unserer Bewertungsmaßstäbe im 19. und 20. Jahrhundert, daran hat sich nichts geändert. Der Einzelne möchte alt werden, aber die Gemeinschaft, die Gruppe, achtet den alten Menschen nicht mehr in dem Umfang, wie das zur Zeit Hufelands noch war. Letztlich wirkt sich das auch auf das Selbstwertgefühl der älteren Menschen aus. Hier kommen wir wieder zu der eben angesprochenen Frage des Stress, bei der das Stress ist in der Immunologie einer der ganz wesentlichen Schadfaktoren, die wir überhaupt kennen. Zur Zeit Hufelands gab es auch einzelne Menschen, die sehr alt wurden, die 80 und 90 Jahre alt wurden, aber es besteht kein Zweifel, dass das Gros der damals lebenden Menschen nicht sehr alt wurde. Das durch die durchschnittliche Lebenserwartung, von der wir jetzt sprechen wollen, betrug damals nämlich nur etwa 35 bis 40 Jahre und hat sich seit Christi Geburt kaum wesentlich geändert. Wenn wir heute jetzt uns das im Einzelnen ansehen, dann, ich habe mich sozusagen selber überholt und muss hier noch auf einige Dias eingehen. Was hat eigentlich Einfluss auf die Lebenserwartung, auf die Krankheitsinzidenz und den Einfluss auf Immunparametern? Das werden wir im Folgenden gleich sehen. Das sind die Fragestellungen, die wir jetzt behandeln wollen. Und Sie sehen, dass hier die Zahl der Ärzte sicher war, oder sehr wahrscheinlich nicht, ich möchte sagen, nicht alleine auf die Gesundheitserwartung der Menschen sich ausgewirkt hat. Die nächste Frage ist, wie können wir so etwas prüfen? Tierversuche, die häufig gemacht werden, und Sie sehen das fast, wenn Sie das Archiv für Hygiene aufschlagen oder die Zeitschrift für Hygiene und Mikrobiologie, dann sehen Sie eine Unzahl an Tierversuchen. Tierversuche geben aber immer nur einen sehr matten Schimmer für unsere Belange als Menschen ab. Und zwar einfach deswegen, weil das Tier eine nicht nur kürzere Lebensspanne hat, sondern auch ganz anderen Einflüssen ausgesetzt ist. Sodass also die Übertragung von Maus zu Mensch immer eine Hypothese bleibt. Wir müssen also sehen, dass wir möglichst Parameter vom Menschen bekommen. Und hier sind wir bei der Lebenserwartung des Menschen, wie sie sich heute darstellt. 1830 erlebten nur die Hälfte aller Kinder den 10. Geburtstag. Und 1970 waren es 3%, 1985 2%, die gestorben sind. Sodass wir also heute die Sterblichkeit der Kinder bis zum 10. Lebensjahr minimiert haben. Und das ist ganz wesentlich. Sehen wir uns das Jahr 1900 an, da starben alleine an Keuchhusten 35.000 Kinder, 1900 20.000 Kinder, an Diphtherie in den folgenden Jahren bis 1912 waren es pro Jahr etwa 8.000 bis 10.000 Kinder, die der Diphtherie erlegen sind. Dabei hat das damalige Deutsche Reich weniger Einwohner gehabt als die Bundesrepublik Deutschland im Augenblick. Sie sehen also, dass sich hier der Tod allgegenwärtig war und dass die Menschen auch zum Tod eine ganz andere Einstellung hatten als etwa heute. Wenn wir heute, das nächste Diapositiv zeigt Ihnen, dass wir heute unsere Lebenserwartung praktisch verdoppelt haben. Die Lebenserwartung ist verdoppelt 1984 bei der Frau aus 77,5 Jahre. Und damit müssen wir uns fragen, welche Faktoren sind die wesentlichen, die wichtigen, die uns zuerst ins Auge fallen. Und zwar haben wir hier, das haben Sie schon können Sie aus den vorangehenden Diapositiven entnehmen, es sind die Infektionskrankheiten, der große Tod, wenn wir das so nennen wollen, durch Infektionskrankheiten konnte eliminiert werden. Und zwar im Wesentlichen durch die Prophylaxe. Es gibt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation aus den 10 wichtigsten Kulturländern Europas. Hier wurde gemessen, welchen Einfluss die Einführung der Antibiotika auf die Infektion der oberen Luftwege und der Lungenentzündung hat. Und wir können sagen, es ist praktisch, was die Letalität, das heißt Tote auf Erkrankte betrifft, praktisch null. Es ist nicht sehr viel. Bei anderen Infektionskrankheiten, etwa der eitrigen Meningitis, können wir sagen, wirken Antibiotika lebensrettend. Aber nicht nur lebensrettend, sie verhüten vor allem das Sichtum, den Verlust an Lebensqualität. Man kommt einigermaßen gesund aus dieser Erkrankung wieder heraus. Es sind also unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe. Im Wesentlichen aber wurde der große Tod an Infektionskrankheiten, diese große Zahl der Kinder, des Kinderopfer, wurde verhütet durch die Prophylaxe. Und zwar durch die Prophylaxe, durch Schutzimpfungen einerseits, aber auch durch die hygienische Optimierung unseres Lebensraumes. gesunde Wohnungen, keine Pferchung mehr in ungesunden Räumen, um nur einige Beispiele zu nennen. Es ist also die verbesserte Hygiene in fast allen Lebensbereichen des Menschen. Und drittens ist es noch ein Faktum, die Verstädterung des Menschen. Darauf kommen wir noch zurück. Nun, um einige weitere Beispiele zu nennen, Pocken konnten durch Impfung aus der Welt eliminiert werden, Tuberkulose durch Impfung, Chemotherapie und soziale Sanierung unseres Lebensbiotops. Hier ist es schon etwas komplizierter, hier kommt schon vieles dazu. Im Übrigen, um auf Hufeland zurückzukommen, Hufeland nannte diese sozialen Belange, vor allem die sozialmedizinischen Belange, die moralischen Belange unseres Lebens. Man braucht eine Zeit lang, bis man begreift, was Hufeland mit moralisch meint. Und damit liegt er im Grunde genommen richtig, nämlich der Appell an die Selbstverantwortung für das richtige Verhalten. Wir sind für unsere Gesundheit verantwortlich und müssen uns dementsprechend auch verhalten. Und wir können, um das in die heutige Sprache zu übersetzen, nicht auf den Kontrakt sozial alleine warten, nämlich das Einstehen des anderen für den Kranken, und dabei glauben, dass alles erlaubt ist. Hufeland hat es bereits sehr deutlich ausgedrückt und dieses auch mit den entsprechenden Verben. Nun, die Einführung der Schutzimpfungen zeigte erstmals, dass eine wissenschaftlich reproduzierbare Methode, die Impfprophylaxe, eine große Seuche unter Kontrolle bringen kann, damals die Pocken. Und die Chemotherapie bewies, dass es gelingt, den Einzelnen vor einer eventuell tödlichen Erkrankung zu retten. Das ist aber das Ende der früheren magischen Medizin. Wir können jetzt auf rationale Gesichtspunkte zurückgreifen und die einsetzen. Und damit beginnt die analytische und wissenschaftliche Medizin und möglicherweise auch das Verblassen eines ursprünglich gefestigten Bildes vom Menschen, nämlich, dass der Mensch ein komplexes, einheitliches Wesen ist und die Medizin erstmals und dass die Medizin ursprünglich eine Ganzheitsmedizin war. Das drückt sich ja heute schon aus, wenn Sie von den einzelnen Fächern sprechen, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Augenheilkunde, um nur diese Beispiele zu nennen. Hier werden schon die medizinischen Fächer nach Organen benannt und nicht mehr von einem gemeinsamen Wesen des Menschen ausgegangen. Das ist aber gar nicht anders möglich. Denn je weiter die Wissenschaft geht, je größer das Wissen anwächst, umso mehr werden wir uns auf die Fächer verlegen müssen. Diese Entwicklung hat Rudolf Virchow beim Kongress der Naturwissenschaftler und Ärzte 1856 bereits so deutlich skizziert, dass wir es heute gar nicht besser sagen können. Heute besteht kein Zweifel, dass die Verbesserung der Hygiene, der Lebensumstände des Menschen, die Optimierung, um alles dieses zu nennen, der Gesundheiterhaltung wesentlich geholfen hat. Aber es gehört auch wiederum zu den Paradoxen unserer Gegenwart, dass wir um diesen Wissensstand an Hygiene wiederum kämpfen müssen. Die Hygiene ist beispielsweise in Lehre und Forschung relativ unterdimensioniert vertreten. Dankeschön. Aber das ist kein Anlass zum Pessimismus, denn wir werden ja ständig älter. Und ist das nicht eine Frage für einen berechtigten Optimismus? Noch ein weiteres Faktum sollten wir nicht übersehen. Das durchschnittliche Lebensalter einer Bevölkerung steigt in der Regel mit dem Grade der Verstädterung. In der Bundesrepublik beträgt die Verstädterung bereits 80%, in den Vereinigten Staaten 65%, in der Sowjetunion 60%. Verstädterung bedeutet hier arbeitsteiliges Leben, Komfort, die Zufuhr eines hygienisch einwandfreien Wassers in fast unbeschränkter Menge, eine zivilisatorische Infrastruktur mit höchster Durchbildung. Auch ein Hygienestandard, wie er in vielen Teilen der Erde nicht zur Verfügung steht. Diese Verstädterung hat dem Menschen ungeheuren Vorteil gebracht. Aber eine solch hochentwickelte Infrastruktur setzt Intelligenz und organisatorisches Können, technische Leistung und wiederum Vorratswirtschaft bei Lebensmitteln und bei Energieträgern voraus. Die Stadt garantiert aber auch den Kontrakt sozial, den wir bereits erwähnt haben, das Einstehen des Gesunden für den Kranken, der Arbeitenden für den Invaliden und für den älteren Menschen. Und auch suburbane Gebiete der Großstadt gehören heute zum städtischen Leben und sind keinesfalls mehr, obgleich oft viele Kilometer im Grünen, ein Platz für ein einfaches und ländliches Leben. Sicherheit und Bequemlichkeit in der Stadt werden aber mit einem größeren Abstand zur Natur erkauft, vielleicht auch mit Verlust an Spontanität, an zwischenmenschlichen Beziehungen. Es wurde eben gesagt, wir treffen wesentlich mehr Menschen, die wir nicht mehr kennen. Wir kommunizieren heute über technische Kommunikationsträger, Telefon, Radio, Fernsehen, sodass also hier eine Entpersönlichung des zwischenmenschlichen Kontaktes in der Stadt mit eintritt. Oder anders ausgedrückt, niemand kann so einsam sein wie in einer Großstadt. Der Mensch wird in der Stadt zu seinem eigenen Haustier, für das der Mensch mitsorgt. Die hohe Technisierung der Stadt mit Verkehrswegen, Versorgung mit Energie und Wasser und so weiter ist nur möglich, wenn auch der Arbeitsprozess effektiv ist. Das ist der Zwang zur Vergrößerung des Bruttosozialproduktes von Jahr zu Jahr. Und letztlich auch wiederum die Eingangsöse für den Stress. Dies garantiert eine weitgehende Spezialisierung des Arbeitsprozesses. Das heißt, einer tut nur das eine und damit verkümmern viele möglichen Fähigkeiten eines komplexen menschlichen Wesens. Wir verzichten auf eine ganze Menge an möglicher Fähigkeiten. Dass dabei die Natur verdrängt wird, dass es in Industriegebieten zwangsweise auch zur Emission von Schadstoffen kommen muss, wurde über lange Zeit hingenommen, stellt sich aber heute doch in zunehmendem Umfang problematisch aus. Ich kann Ihnen nachher dazu einige Versuche zeigen. Blicken wir jetzt noch einmal zurück. So sind drei hauptsächliche Todesursachen und Gegner des Menschen mit Beginn der Neuzeit eliminiert. Die Infektionskrankheit, die Schutzlosigkeit des Menschen durch bessere Hygiene, durch eine anthropozentrische Optimierung des Biotops und zunehmende Verstädterung. Wir biegen die Natur auf unsere augenblicklichen Bedürfnisse zurecht. Und schließlich, der Kräfteaufbrauch des Menschen findet nicht mehr wie früher statt. Er wird heute reduziert durch arbeitsteiliges Leben unter geschützten Bedingungen. Durch Optimierung, durch Rationalisierung der Arbeitsprozesse und schließlich einhergehend wiederum mit zunehmender Verstädterung. Das ermöglicht Sicherheit, Bequemlichkeit und schützt uns vor dem Aufbrauch unseres Zellpotenzials. Die Verlängerung unserer Lebenserwartung innerhalb der letzten zwei Generationen geht damit also nicht nur auf ärztliche Maßnahmen zurück, sondern auf städtebauliche, auf soziale, auf arbeitstechnische Änderungen unserer Lebensbedingungen. Natürlich auch auf ärztliche Maßnahmen wie Schutzimpfung, Chemotherapie und Verbesserung der Therapie. Zusammengefasst erfordert das heutige Milieu nicht mehr die gesamten geistigen und biologischen Kräfte eines Menschen. Damit ist es zwar gelungen, die großen Gefahren abzuwenden, nicht aber tausend kleine andere zu überschauen oder gar zu beherrschen. Stellen wir uns zuerst die Frage, was eigentlich unser Altern bedingt. Hierüber gibt es viele Hypothesen. Doch ich möchte Sie mit einer konfrontieren, die naturwissenschaftlich relativ gut belegt ist. Vor etwa 20 Jahren fand der amerikanische Wissenschaftler und Zytologe Hayflick, dass gesunde menschliche Zellen über ein begrenztes Zellpotenzial verfügen, ein Zellteilungspotenzial von 38 bis 40 Zellteilungen. Jedes Mal, wenn bei einer Zellteilung die Watson-Crick-Spirale auseinandergeht, bleibt am unten, am Anheftungsstück dieser Spirale ein kleines Stückchen haften, das geht verloren. Damit verkürzt sich der genetische Faden von Zellteilung zu Zellteilung. Die Informationsübertragung wird im Laufe des Lebens weniger präzise und schließlich wird ein Punkt erreicht, wo die Zellteilung nicht mehr weiter möglich ist, mit dem Leben vereinbar ist. Sie sehen hier Das hatte Hayflick, der ursprüngliche Versuch, die Auskeimung von Zellen. Und hier wurden wieder die Zellen auf eine neue Schale gebracht. Eine Auskeimung ließ, durch diese Methode konnte Hayflick zählen, wie oft sich ab Geburt eine Fibroblastenzelle teilt. Nun handelt es sich hier keineswegs nur um die Fibroblastenzellen des Präputiums von beschnittenen Knaben nach der Geburt, an denen diese Untersuchungen zuerst durchgeführt wurden, sondern das gilt für alle sich rasch teilenden und mausernden Gewebe. Und vor allem kann man das auch auf das Tierreich übertragen, nämlich die Lebensdauer der unterschiedlichen Tiere, etwa hier Elefant, Mensch, Maus oder Schildkröte, Mensch, Maus, verglichen, zeigt, dass die Zellteilungsrate dieser Tiere sehr unterschiedlich ist. Mit der größeren Zellteilungsrate von 38 bis 40 Zellteilungen haben wir aber auch, ich darf hier ausnahmsweise ein Fremdwort benutzen, ein besseres Zellrepair. Eine Zelle, die beispielsweise durch Strahlen geschädigt wird oder durch die zytostatische Chemotherapie oder durch irgendetwas anderes, hat die Fähigkeit beim Menschen mit dem großen Vorrat an Zellteilungen, das heißt mit einem großen Vorrat noch an Lebenskraft, verglichen mit der Maus mit 7 bis 10 Zellteilungen, die Möglichkeit, sich wieder zu reparieren, von sich aus. Wir können das in der Zellkultur beobachten, wir sehen das aber auch bei geschädigten Individuen, die nach einiger Zeit wieder vollkommen intakt sind, und bei Menschen sogar, dass nach zytostatischer Chemotherapie auch gesunde Kinder zur Welt kommen, wenn es sich noch um jüngere Frauen handelt, die diese Therapie durchmachen mussten. Nun, wir haben hier aber noch ein weiteres Phänomen. Hayflick hat nämlich hier Präputialgewebe abgenommen, deswegen sind die Untersuchungen zuerst bei Männern durchgeführt worden, später auch bei Frauen. Präputialgewebe abgenommen und hier bei einem Neugeborenen, bei einem 10-Jährigen, 19-Jährigen, bei einem 25- und 50-Jährigen geschaut, wie viele Zellteilungen zur Verfügung stehen. Und es stellt sich dabei heraus, dass die Zellteilungsrate, das Zellteilungspotenzial bei einem normalen, mitteleuropäischen, gesunden Jungen etwa mit 19 bis 20 Jahren zur Hälfte aufgebraucht ist. Das heißt also, ab dem 20. bis zum 80. Lebensjahr stehen nur noch 18 bis 20 Zellteilungen zur Verfügung. Das ist aber eine enorme Zahl. Und Sie kennen sicher die Wette vom Schachspiel, das der Erfinder des Schachspiels dem Kalifen von Bagdad damals gab. Nämlich, er bedingte sich als Belohnung für die Erfindung des Schachspiels aus, dass auf jedes Feld des Schachspiels die doppelte Anzahl an Weizenkörnern gelegt wird. Und es stellte sich heraus, als man das erfüllen wollte, dass die 10-Jahres-Ernte des 2-Stromlandes nicht ausreichen würde, um diesen Wunsch zu erfüllen. Es sind nämlich ungeheure Zahlen, wenn wir das immer verdoppeln. Und das würde bedeuten, dass also hier eine einzelne Zelle einen bereits beträchtlichen Proteinberg produzieren würde, wenn wir sie 2 hoch 20 mal verdoppeln ließen. Nun, was Sie hier sehen, ist das Ausrechnen des möglichen Lebensalters. Und hier sehen Sie bitte die Kurve an, diese Kurve zuerst. Hier ist die Zellteilungsrate erschöpft und hier wird ein Limeswert erreicht, der bei 77 Jahren liegt. Das heißt, hier ist die Kurve ungefähr, geht in die Parallele zur Grundlinie über. Hier wäre also das Zellteilungspotenzial eines Menschen in vitro, also hypothetisch, erschöpft. Nun, eine Hypothese bewahrheitet sich nur, wenn sie mit der Realität übereinstimmt. Und man nahm hier die Lebensversicherungsstatistik zu Hilfe und die Lebensversicherungsstatistik zeigte die mittlere Absterberate der Menschen. Das gibt eine gaußsche Kurve, das ist jetzt absichtlich etwas überzeichnet. Diese gaußsche Kurve ist nämlich im Altersschenkel asymmetrisch. Das aber bedeutet nichts anderes, als dass es uns noch nicht gelungen ist, unsere Lebensbedingungen zu optimieren. Und hier brauchen wir Kriterien, wo wir einzelne Faktoren, die komplex auf uns einwirken, auf unseren Organismus im Laufe der Zeit einwirken, hier brauchen wir einzelne Faktoren, die wir messen können, und zwar in kurzer Zeit abmessen können. Wollten wir die Lebenslänge eines Menschen als Parameter nehmen, so würden 10 Generationen an Menschenleben wahrscheinlich nicht ausreichen, um hier ein Urteil abgeben zu können. Das wäre also irrelevant und würde einfach nur zu einer neuen Hypothese führen. Wird aber diese Kurve, Lebensversicherungskurve, jetzt mathematisch extrapoliert so, dass eine Symmetrie zustande kommt, dann liegt der Gipfel bei 77 plus minus 14 Jahren. Das aber bedeutet, dass wir dieses Alter wohl erreichen können, vielleicht auch ein älteres Alter, denn es betrifft 84-86% aller Menschen. Das heißt, ein gewisser Prozentsatz wird wahrscheinlich früher sterben und ein bestimmter Prozentsatz wird wesentlich älter werden. Das sind dann die Russen, die 180 Jahre alt werden. Nun, darüber kann man denken, wie man will. Biologisch ist durch die Zellteilungsrate der Tod des Menschen vorprogrammiert und wir müssen mit diesem Faktum leben. Was aber bedeutet dies für unser Leben, für die Einrichtung unseres Lebens? Es heißt, wir müssen hier das Zellteilungspotenzial nach Möglichkeit schonen. Dieses Zellteilungspotenzial zu schonen hat aber sehr viele Konsequenzen. Wir kommen hier zu einem nächsten Punkt meiner Ausführungen. Das ist die Frage des Bioindikators Immunorgan. Ich sagte eben, wir brauchen einen Indikator, der uns die Lebensbedingungen anzeigt. Es gibt sicher viele Indikatoren, unser psychisches Empfinden, die Hautfeuchtigkeit. Aber wenn wir einen haben, den wir messen können, den wir so messen können, dass wir ihn reproduzieren können, wenn wir dann einen bestimmten Faktor dagegenhalten können, der innerhalb kurzer Zeit, das Ganze gibt ja eine Aussage bereits innerhalb 48 Stunden, so können wir also bestimmte Faktoren wie Lärm, wie Lichteinflüsse, um nur diese Beispiele zu nennen, oder andere Stresseinflüsse, Umkehrung des Tag-Nacht-Rhythmus bei Arbeitsschichten im arbeitsteiligen Leben. Wir können auch noch andere Dinge dazuführen, Alkohol, Nikotinabusus, die schließlich unser Leben, unsere Gesundheit mit beeinflussen, dann können wir das in relativ kurzer Zeit bereits hier messen. Das bedeutet also, am Abend ein Glas Wein und eine Kopfwehtablette ändern bereits am nächsten Morgen die Immunparameter, wenn wir die zelluläre Immunität messen, nämlich das Verhältnis der T4 zu den T8-Zellen, der kursierenden, die Gesamtzahl der kursierenden T4, das heißt Helferzellen, Lymphozyten aus dem T-Lymphozytensystem, die Antikörperproduktion, die gibt wesentlich langsamere Reaktionen ab. Und bei der zytostatischen Chemotherapie sehen wir überhaupt, dass erst nach dem zweiten Bonadonna-Zyklus sich etwa die Tetanus-Antikörper verändern, absinken und dass aber das Immungedächtnis, das zelluläre Immungedächtnis bei dieser Therapie einer schweren Schädigung unseres Immunsystems noch relativ lange erhalten bleibt. Sodass wir also durch eine zum Beispiel Boosterimpfung wieder einen Antikörperanstieg erzielen können. Es sind also sehr differente Aussagen, die man über das Immunsystem bekommt. Eine rasche Aussage über Schädigungen schon innerhalb weniger Stunden und dann eine tiefgreifende Schädigung, die sich dann im Antikörperspiegel, in der Antikörperantwort äußert, die relativ stabil ist. So können wir sagen, wenn die Antikörperantwort zerstört ist, dann haben wir einen irreversiblen Schaden. Wenn die Boosterfähigkeit, die Wegreaktion durch ein Antigen auf eine schon vorbestehende Immunität nicht mehr zustande kommt, dann ist dieser Schaden komplett. Und wenn wir mit diesem Klavier, möchte ich sagen, wenn man mit diesem Klavier umgehen kann, bekommt man eine große Anzahl sehr interessanter Aussagen, die nicht nur auf reine physische Belange des Organismus zurückgehen, sondern wie in dem vorgehenden Vortrag erwähnt, auch auf Stress, auf psychische Fragen unseres Lebens eine Antwort geben. Nun, Sie sehen das auch hier, Stress, Überforderung, Angst, Unrast, Wohlstandsverwahrlosung gehört auch dazu. Die Dissozialität, die gekoppelt ist mit Dummheit, ideologischer Verbohrtheit und Sektierertum, sodass also vielen Menschen auch mit gutem Rat in dieser Situation kaum geholfen werden kann. Die Leidtragenden der Dissozialität sind in der Regel die Kinder. Nun, unser Zellteilungs, um Einflüsse der Umwelt auf das Verhalten eines Menschen, auf Länge und Gesundheit seines Lebens feststellen zu können, müsste man lebenslange Parameter messen. Wir messen also hier nur den Ausschnitt der Reaktion eines Immunorgans auf bestimmte Einflüsse. Auch das ist natürlich eine kühne Hypothese, hier etwas über die Länge des Lebens aussagen zu wollen. Aber eine andere Möglichkeit haben wir im Augenblick nicht. Wir müssen also unser Immunsystem als Bioindikator nehmen. Sehen wir uns die im Folgenden an, dann hat das Immunsystem die Aufgabe, und hier kommen wir schon zu ganz wesentlichen Aussagen, der Wahrung der Identität sowohl der Art, auch des einzelnen Individuums, und zwar nach innen, gegenüber zum Beispiel Krebszellen, gealterten, degenerierten Zellen, und nach außen gegenüber Pilzen, Bakterien, Viren. Schließlich hat das Immunorgan noch die Orientierung im Mikrokosmos zur Aufgabe. Es ist ein Zentralorgan für die unsichtbare Umwelt. Das heißt, wir können uns mit Augen, Ohren in der sichtbaren, im sichtbaren Makrokosmos orientieren. Das Immunorgan gibt uns gegenüber chemischen Einflüssen, gegenüber anderen Antigenen, Bakterien, anderen Lebewesen eine weitere Antwort und nicht zuletzt auch gegenüber etwa dem, was wir essen. Auch was wir essen, geht teilweise undegradiert durch den Darm in die Blutbahn und muss hier vom Immunsystem als zweitem Verdauungsorgan aufgearbeitet werden. Der Grund, warum überfütterte, ich möchte sagen gemästete Menschen ständig Husten haben, warum sie enorm anfällig sind gegenüber Infektionskrankheiten, warum diese Menschen dann, die dicken, die überfetten Menschen, einer Pneumonie wirklich zum Opfer fallen. Auch hier wiederum eine Frage des Verhaltens, wie wir ja die Schädigung des Immunorgans von AIDS bis zur Überfütterung immer wieder sehen, das Verhalten des Menschen spielt, was die Gesundheit betrifft, eine ganz ausschlaggebende Rolle. Beim nächsten Diapositiv haben wir hier noch einmal Makrokosmos, das zentrale Nervensystem, Mikrokosmos und antigene Umwelt, das Immunsystem. Wir wissen seit etwa 3 Jahren, dass das nicht mehr ganz stimmt, dass wir hier bereits weitere Kategorien haben, nämlich über die CD4-Rezeptoren der Lymphozyten, dort wo auch das AIDS-Virus anhaftet. Diese CD4-Rezeptoren, Cluster heißt es ursprünglich, das C steht für Cluster, Cluster-Rezeptoren der Lymphozyten Nummer 4, die wir auch bei den Helferzellen haben, dadurch werden die charakterisiert, das sind die Rezeptoren für das AIDS-Virus, die haben wir auch im zentralen Nervensystem und zwar überwiegend im limbischen System, dem System, das unser emotionales Verhalten korrigiert oder kontrolliert, im Kleinhirn und in den großen Gehirnkernen. Also vor allem dem Linsenkern am Gehirn, der bei Schädigung sich äußert, etwa in der Parkinson'schen Erkrankung. Nun, diese Beziehung von zentralen Nervensystem zum Immunsystem ist außerordentlich wichtig, denn wir wissen, dass auch eine depressive Stimmungslage zu einem Abfall in den Immunreaktionen führt, dass nur eine ausgeglichene Immunitätslage auch einhergeht mit einer ausgeglichenen psychischen Situation und Lage. Das sind ganz enge Verbindungen zwischen beiden Systemen. Die Ungarn hatten das vor 18 Jahren erstmals beschrieben, allerdings mehr empirisch. Heute können wir es mit bestimmten Tests nachweisen. Nun, beim nächsten Diapositiv sehen Sie, welche Aufgaben im Einzelnen das Immungedächtnis, die Abtötung von Fremdzellen und die Selbstkontrolle der Immunreaktion mit einer Rückkopplung funktioniert. Dies beispielsweise nicht, dann kommen wir zu Allergien. Im nächsten sehen Sie die Größe des Immunsystems. Das Immunsystem hat insgesamt ein Gewicht von 1500 Gramm. Das entspricht etwa dem zentralen Nervensystem und damit gehört es zu den wirklich großen Organen unseres Körpers. Es ist in der Tat, wenn wir das so ansehen, wesentlich größer. Denn in der Leber haben Sie noch Bindegewebe, Sie haben Blutgefäße, die Sie mitrechnen. Hier gehen wir sozusagen von der gepackten Masse der Immunozyten aus. Wenn wir 30% Bindegewebe dazu nehmen, dann kämen wir hier auf über 2000 Gramm dieses Organes. Ich möchte Sie noch auf eines aufmerksam machen. Die Zellzahlen hier sind 1000 Milliarden. Das ist eine ganz schöne Zahl. Diese nimmt im Laufe unseres Lebens allmählich ab. Und wenn wir einen 80-jährigen Menschen vor dem Tod haben, dann haben wir etwa nur noch 80 Milliarden dieser Immunozyten zur Verfügung. Das heißt also, Der ältere Mensch wird im Laufe seines Lebens wehrlos gegen bestimmte Einflüsse, aber auch er kann seine Identität nicht mehr wahren. Es ist die Zeit, wo der Krebs kommt und auch die reaktionslosen Erkrankungen, etwa eine reaktionslose Pneumonie, wo die Gegenwehr des Organismus einfach fehlt und Fieber nicht mehr zustande kommt. Die Rezeptorenzahl ist 10 hoch 20. Darunter können Sie sich wahrscheinlich nicht viel vorstellen. Und deswegen habe ich noch ein weiteres Diapositiv, das Ihnen die Größendimensionen zeigt. 10 hoch 20 Sekunden sind vergangen seit dem Urknall. Und wenn wir 60 Jahre alt werden, dann, wenn wir 64,8 Jahre alt sind, feiern wir genau unseren 65. Geburtstag. Das heißt also, dass wir hier, wenn wir diese Zahl der Sekunden in Beziehung setzen zu den Rezeptoren, ist es eine ungeheure Zahl an Rezeptoren, die Identität unseres Körpers nach innen hin kontrolliert. Die Kontrolle nach innen ist fast das Wichtigere. Und wir wissen heute, dass sich pro Tag etwa 10 bis 20 Mal abnorme Zellen bilden, in der Zellmauserung, in der Zellteilung, dass diese Zellen, die sonst zu Krebszellen ausarten würden, zu einem Krebs führen würden, dass die innerhalb von Sekunden erkannt und vernichtet werden, bei einem gesunden Menschen. Nun, warum erwähne ich dies? Das Immunsystem hält uns also im Wesentlichen gesund. Wir müssen die Zellteilung, es gehört zu den sich rasch mausernden Geweben. Wir sterben nicht an den Organen mit konstanter Zellzahl, nicht an den Organen, wo praktisch keine Zellteilung mehr stattfindet, etwa dem zentralen Nervensystem. Unsere Ganglienzellen altern nicht. Wenn das Gehirn altert und zugrunde geht, dann geht es über das Bindegewebe zugrunde, über die funktionalen Teile, die sich im Stoffwechsel des Körpers befinden, die sich rasch mausern. Sie sehen aber auch hier, dass bei einer Stoffwechselrate von 12 Gramm hochwertiger Eiweiße bei einem gesunden Menschen der gesamte Organismus in dieser Synthese mit eingebaut ist. Das heißt also, jedes Enzymgift, das den Körper trifft, Blei, Cadmium, Quecksilber, Nitrosegase, muss sich auch auf den Stoffwechsel, Proteinstoffwechsel des Immunorganes auswirken. Und wenn es sich im negativen Falle auswirkt, entstehen dann Lücken, wo entweder fremde Zellen, Krebszellen, zu einem Cluster werden können, zu einem Zellnest, das dann zum Krebs führt, oder aber eingedrungene Erreger sich vermehren können und unseren Organismus schädigen können. Etwa die Folge einer Pneumonie oder Sepsis wäre dann zu nennen. Nun, Sie sehen, das Gehirngewicht ist deutlich geringer hier als das Gewicht des Immunorganes. Wir haben aber noch etwas anderes. Bei jeder Infektionskrankheit kommt es zu einem Zellteilungsschub. Und das ist eine banale Erfahrung, die Sie alle kennen, wenn Sie Kinder haben. Und die Kinder haben Scharlach und werden wieder gesund, dann sind sie etwas größer. Innerhalb 3 Wochen wachsen sie dann. Und das können wir bei Masern, das können wir auch bei banalen Infekten beobachten. Fieberhaften Infekten, die dann zu einem Wachstumsschub beim Kind führen. Nun, beim Erwachsenen ist aber das Wachstum ausgeschaltet. Und gestatten Sie mir, dass ich hier einen kurzen Seitensprung mache. Wir haben nämlich sogenannte Proto-Onkogene in jeder gesunden Zelle. Das Wort Proto-Onkogen ist zuerst einmal irreführend. Es heißt nämlich Gene, die zum Krebs führen, Protos zuerst. Diese Proto-Onkogene sind in jeder gesunden Zelle unseres Körpers eingebaut. Und sie sind notwendig für den Energiestoffwechsel beim Wachstum. Solange das Wachstumhormon da ist, werden diese Proto-Onkogene aktiviert und es kommt dann zu dem Wachstum, wie wir es uns wünschen. Bei Entzündungsprozessen kommt ein gewisser Wachstumsschub. Entzündungsmediatoren aktivieren diese Proto-Onkogene und solange der Organismus wächst, ist das ja auch ganz in Ordnung. Werden diese Proto-Onkogene aber abgeschaltet, dann kann es dazu kommen, dass eine lokale Einschaltung dieser Proto-Onkogene zu einem unerwünschten Zellwachstum an einer bestimmten Stelle führt. Schon bei einer Wunde, die zu granuliert, die zu heilt, die genäht wird, heilt, da gibt es eine Rötung, es gibt Granulationsgewebe, kann man, wenn man hier das die Wunde exzidiert, die Narbe exzidiert, solange sie noch frisch ist, Aktivatoren dieser Proto-Onkogene isolieren. Und sie führen dann, wenn man sie injiziert, lokal injiziert, können sie zum Krebs führen. Das sind Tierversuche, die gemacht wurden. Das geht artübergreifend, das ist nicht nur für den Menschen, nicht auf den Menschen isoliert. Nun, diese Proto-Onkogene als Zellteilungsbombe, die wir in uns tragen, kann auch aktiviert werden durch Entzündungen, durch Umweltschäden. Wir haben Repressoren in den Zellen und diese Repressoren sind entwicklungsgeschichtlich neuer und sie können geschädigt werden durch Strahlung, durch Umweltschadstoffe, wie die genannten Blei, Cadmium, Quecksilber und so weiter. Nun, Zellteilungsreize wie Infektionskrankheiten, aber auch Unbilden der Natur oder Überanstrengung führen alle zu einem Zellteilungsschub und bedingen damit ein früheres Altern unseres Körpers durch vorzeitiges Aufbrauchen des Zellteilungspotenzials. Hinzu kommen noch genetische Faktoren. Die einen sind etwas resistenter dagegen, das haben wir schon erwähnt. Die Gründe kennen wir nicht, wir wissen auch noch nicht, wie das abläuft. Es gibt also noch zu forschen in ausreichendem Umfang für die jüngeren Generationen. Und wir wissen auch nicht, wie Regenerationen zustande kommen, was die regenerative Fähigkeit der Zellen, sozusagen den Kontrakt sozial unter den einzelnen Zellen in den Organen mitbedingt. Darüber hat sich schon Driesch um die Jahrhundertwende viele Gedanken gemacht und auch der Elan Vital von Bergson und Driesch hat seine Wurzel in dieser Beobachtung. Um es anders auszudrücken, wir altern mit den Geweben, die sich rasch teilen und mausern. Und hier möchte ich dann zu einigen Beispielen überleiten, die wir an unserem Institut durchführen, Untersuchungen, die wir durchgeführt haben. Sie haben hier noch einmal eine Zusammenfassung dieser Antikörperantwort auf Testantigene. Die Untersuchungsmethoden sind hier noch einmal zusammengestellt und dass dieses Immunraster läuft ab, wenn wir bestimmte Dinge untersuchen. Eines muss ich noch ergänzen, Rachenabstriche unten gegenüber bestimmten Indikatorkeimen, die ubiquitär vorhanden sind und bei denen es sich um potenzielle krankmachende Keime handelt. Das sind Pseudomonas aeruginosa, Staphylokokken, Streptokokken, SOR, Schimmelpilze, um nur diese Beispiele zu nennen, finden wir dort, wo das Immunsystem geschädigt ist, in häufigerem Umfang. Wir können also alleine schon durch den Rachenabstrich eine ganz simple Methode, die in der Praxis gut eingeführt ist, Aussagen über den Immunzustand nicht des Einzelnen, aber größerer Gruppen machen. Und wir haben hier 10-jährige Schulkinder ausgewählt. Es sind über 3.700 Schulkinder, die über 3 Jahre hin untersucht wurden, also Abstriche gemacht wurden an den 3.000 Schulkindern. Und man kann dann also sehen, wie sich hier in einer Gruppe ein Immunverhalten gegenüber der Umwelt auswirkt. Wir sind also hier nicht mehr auf die individuelle Aussage, sondern auf die Aussage gekommen, die eine größere Gemeinschaft betrifft. Das nächste. Sie sehen, dass hier noch einige, wir kommen noch hinzu, dass einige Zellen, besonders die T8-Zellen, besonders für Altern, Präferenz beim weiblichen Geschlecht und hohe Leistungsbeanspruchung eher zurückgehen. Das nächste. Wir haben hier das noch einmal durch körpereigenes Cortison, Schwangerschaft durch die das ist Choriogonadotropin. Eine Firma macht jetzt einen Antikörper gegen Choriogonadotropin, um den auszuschalten. Das ist sozusagen ein Impfstoff gegen Schwangerschaft, hat aber natürlich, weil es sich hier um ein körpereigenes Hormon handelt, auch einen ganz kräftigen Pferdefuß mit dabei. Wir haben hier noch einmal, das, was Sie jetzt gleich im Einzelnen sehen, das ist die Zusammenfassung quasi vorweggenommen. Und die Antikörperspiegel bleiben über lange Zeit unbeeinflusst. Und hier haben Sie noch einmal eine Aufzählung, was im Einzelnen wirkt. Auch energiereiche Strahlen und Kortikoide, wenn sie stressbedingt sind. Und die Folge ist, wenn um die Suppressor-T-Lymphozyten, die T8-Lymphozyten abnehmen, eine Zunahme von Allergien und Autoimmunkrankheiten, eine Krux der heutigen Medizin. Und hier noch einige erworbene Immundefizienzien durch mikrobielle Toxine, die Pyocyanus, Pseudomonas aeruginosa oder früher auch Pyocyanus genannt, schafft sich seine eigenen Lebensbedingungen durch ein Toxin, das diese Bakterien abgeben und das die Immunabwehr lähmt. SOR macht es im Übrigen auch, Streptokokken und Staphylokokken, hämolysierende Staphylokokken auch. Und jetzt sehen Sie hier diese 5 solcher Indikatorkeime zusammengestellt und das Ergebnis von den Rachenabstrichen. Wir haben hier, sehen wir uns nur die letzte Spalte an, wir haben hier in Starnberg, einem Erholungsgebiet ohne Industrie, haben wir nur 2 Spezies positiv. Wir haben in Frankfurt 15,7% positiv, deswegen in Englisch. Wir haben in Frankfurt eine sehr starke Umweltbelastung, Wiesbaden eine auch sehr starke. Freiburg ist ein Kessel, da wechselt es sehr, da gibt es Jahresschwankungen. Und Starnberg eine relativ geringe oder praktisch Nullbelastung. Und jetzt sehen Sie hier das Ergebnis von 1986. In Freiburg und in Starnberg sind diese Keime, Nachweis von Schimmelpilzen im Rachenabstrich bei 10-jährigen Schulkindern, praktisch kaum vertreten. Das sind klimatisch andere Jahre. Und Sie sehen aber hier den deutlichen Unterschied gegenüber den schadstoffbelasteten Gebieten. Hier muss man dazu sagen, es ist nicht nur Schmutz aus der Luft, es ist auch mehr Stress, wenn man in Frankfurt lebt. Hier sehen Sie das Gleiche nochmal, nicht mehr ganz so deutlich gegenüber beta-hämolysierenden Streptokokken. Hier ist aber immerhin noch in den weniger schadstoffbelasteten eine Belastung mit diesen Keimen deutlich geringer. Und wenn Sie die Tonsillen abtasten, sind die Tonsillen der Kinder in Frankfurt und in Wiesbaden größer und es gibt auch mehr Tonsillektomien dort als etwa in Starnberg. Und hier sehen Sie etwas, was wir an Tierversuchen gemacht haben, an Mäusen, die Kontrolle, die Bleibelastung, und zwar in einer Bleibelastung zum Futter, die ist durchaus noch nach den augenblicklichen Gesichtspunkten der Umweltbelastung gestattet werden. Es sind also erlaubte Werte. Das möchte ich ganz ausdrücklich dazu sagen. Aber auch erlaubte Werte über lange Zeit, die nicht in unsere Umwelt gehören, führen zu einer Schädigung und zwar zu einer Spätreaktion. Die Spätreaktion wird statistisch einwandfrei unterdrückt. Spätreaktion schützt uns gegen Tuberkulose, gegen Pilze, gegen Viren. Die Immunreaktion vom Typ 4, wie sie auch genannt wird. Und im nächsten Diapositiv sehen Sie das nochmal in der Antikörperantwort der humoralen Antikörper. Hier sehen Sie, dass die Tetanus-Antikörper wesentlich weniger, auch hier statistisch gesichert, nach 4 Monaten Belastung mit diesen Umweltschadstoffen geringer zustande kommt. Und noch im nächsten Diapositiv, das ich Herrn Professor Hollwig verdanke, der die grundlegenden Arbeiten über die energetische Lichtbahn geschaffen hat. Wir haben hier Belastungen gemacht mit unterschiedlichen Farbqualitäten, auch wiederum am Versuchstier. Sie lebten im Käfigen mit grünem Licht, blauem Licht, mit rotem Licht, Licht mit viel gelben Anteilen. Und wir sehen hier, dass die Tiere, die mit gelbwelligem, rotwelligem Licht lebten, wesentlich bessere Immunreaktionen, sogar besser als bei Tageslicht hatten, als die Kontrollen, als diejenigen, die überwiegend im weißen Licht, also grellem Licht und im blauen Licht lebten. Das Licht, das wir von unseren Kunststoff- und Kunstlichtröhren zum Beispiel gewöhnt sind. Hier kommt noch ein Flackereffekt hinzu. In einer weiteren Serie haben wir hier dann noch Untersuchungen durchgeführt mit ausgesprochenem Flackerlicht. Das ist noch einmal zusammengestellt in einer Zusammenfassung. Hier wurden dann auch Infektionsbelastungen durchgeführt, nicht nur die Antikörper gemessen, sondern auch experimentelle Infektionsbelastungen, sodass also auch effektiv gesehen werden konnte, wie sich das auf die Immunität und die gesamte Abwehrleistung eines Organismus auswirkt. Nun kommen wir noch einmal zum Menschen zurück. Bitte Licht. Dann können wir zusammenfassen. Wir haben in den sich schnell mausernden Geweben, dazu gehört die Haut, die Genitalorgane, der Magen, der am Tag etwa 2-mal seine Magenschleimhaut auswechselt, haben wir die wunden Punkte unseres Körpers. Wir haben nur eine beschränkte Zellteilungszahl Und wir müssen unser Zellteilungspotenzial nach Möglichkeit schonen, wenn wir nicht nur alt werden wollen, sondern wenn wir alt und gesund werden wollen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und hier können wir etwas durch unser Verhalten dazu tun. Die Beobachtung, dass die Verstädterung mit dem Wegnahme des allseitigen Lebens, die Isolierung auf ein arbeitsteiliges Leben, auf einen gewissen Schutz, gleichmäßige Temperatur, Sommers wie Winters, hoher Hygienestandard, dass alleine schon die zunehmende Verstädterung in diesem Sinne unser Leben verlängert hat, zeigt, dass wir unser Zellteilungspotenzial hier geschont haben. Es kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu. Es sind ja nicht nur die Immunozyten, die wir so bequem messen können. Die Immunozyten können wir aus dem peripheren Blut, Blutentnahme von 5 Kubik oder 4 Kubik Blut genügen, um diese Untersuchungen heute zu machen. Und das mit einer Prägnanz mit monoklonalen Antikörpern, belegbar, immer wieder dokumentierbar. Wir können einzelne Faktoren dagegen abhalten. Wir haben also ein gutes Maß, um, was Hufeland nicht hatte, um zu sehen, was unser Leben schädigt und damit, was unser Leben auch verlängern kann, wenn wir das Schädigende meiden und ausschalten. Wir haben noch einen anderen Gesichtspunkt. Es bezieht sich ja auf sämtliche Zellen unseres Körpers. Und hier, ich kann es nur mit einem Schlagwort andeuten, Arnold Gehlen hat dies mit der Neotenie bezeichnet. Das ewige Jungsein des Menschen bedeutet nämlich, dass er sein Zellteilungspotenzial sehr, sehr lange schont. Und wenn wir lange jung bleiben, praktisch bis in die Schwelle des Greisenalters, bis in das 70., 80. Lebensjahr und dort noch neue Sprachen lernen können, wenn wir uns verständigen können, wenn wir verkehren können, wenn wir dazulernen können, sind wir im Tierreich eine Ausnahme. Im Verhalten der Tiere gibt es das nämlich nicht. Ein erwachsenes Tier kann nicht mehr dazulernen. Und wenn Sie einen Jungfuchs, dieser Versuch wurde von Konrad Lorenz gemacht, in die Lüneburger Heide bringen, den anderen im Vorgebirge bei Garmisch-Partenkirchen aufwachsen lassen und wenn sie erwachsen sind, dann austauschen, können sie sich nicht mehr an das andere Biotop akklimatisieren. Sie sind ratlos, sie benehmen sich so wie ältere Menschen, die den ersten Tag im Altersheim verbringen müssen. Sie suchen, sie finden nichts, sie werden unruhig, sie werden schlaflos und schließlich traurig. Wenn wir uns jung erhalten wollen, und das können wir heute messen an diesen sich rasch mausernden Zellen, das Immunsystem hat, wie ich Ihnen sagte, einen sehr hohen Umsatz, dann können wir auch, müssen wir die einzelnen Faktoren analysieren. Nutzen wir diese Chance zu erkennen, was unserer Gesundheit schadet, dann können wir die Kunst erlernen, unser Leben zu verlängern. Ich danke Ihnen.